Das war eindrucksvoll, ne? So ist das. Wenn wir Sachen anvertraut bekommen, so wie wir das eben auch im Sketch gesehen haben, wenn wir die irgendwie nicht zweckgemäß einsetzen oder gar nicht einsetzen oder irgendwie, das hat Konsequenzen, das macht was mit unserem Leben. Aber toll ist, dass jeder etwas anvertraut bekommen hat, auch in unserer Geschichte. Und ich möchte das gerne jetzt mal weiterdenken, was wir in diesem Text gelesen haben. Jesus erzählt ja die Geschichte von einem Chef eines großen Unternehmens. Und da möchte ich uns alle mal mit hineinnehmen. Und für die Zeit, in der der Chef ins Ausland muss, setzt er Personen ein, denen er eine große Verantwortung überträgt und die er ausrüstet, denen er etwas an die Hand gibt, womit sie arbeiten können in seiner Abwesenheit. Bibelleser wissen, der Chef dieses Weltunternehmens ist Jesus Christus selber. Die Person oder die Personen, die er einsetzt, das sind die Royal Ranger. Ja? Seid ihr das? Ja, was nun? Seid ihr es oder seid ihr es nicht? Ja, ihr seid's. Und seid ihr es? Ihr seid's auch. Also, es geht nicht nur hier um Royal Ranger, sondern es geht um uns alle. Wir sind damit gemeint. Eins muss klar sein. Im Weltunternehmen Reich Gottes hat Jesus Christus uns als seine Mitarbeiter eingestellt. Und zwar jeden Einzelnen. Jeden, der an Jesus Christus glaubt, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland hat, der ist Mitarbeiter in diesem Weltunternehmen Reich Gottes. Du bist Mitarbeiter, ich bin Mitarbeiter, ihr seid alle Mitarbeiter. Klasse, ne? Aber wir sind nicht Eigentümer, das dürfen wir nicht vergessen oder nicht verwechseln. Wir sind nicht die Chefs, wir sind Mitarbeiter. Wir sind Verwalter oder Fachbegriff, wir sind Prokuristen dieses Unternehmens. Und die Bibel lehrt uns, alles, was wir haben, ist das Eigentum Gottes. Beziehungsweise das Eigentum seines Sohnes Jesus Christus. Es ist uns anvertraut für eine bestimmte Zeit. Es ist uns quasi geliehen. Unser Leben gehört nicht uns, sondern gehört Gott. Unsere Gaben, die wir empfangen haben, die sind nicht nur für uns, dass es uns gut geht. Auch die gehören Gott. Unsere Talente, sie gehören Gott. Unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Gemeinde, unseren Besitz. Letztendlich ist alles uns von Gott anvertraut worden. Auch was ihr habt, es hat Gott euch anvertraut. Nicht damit ihr es besitzt, sondern damit ihr es verwaltet. So lehrt uns das die Bibel. Und die Bibel lehrt uns auch, dass wir das einmal eines Tages wirklich alles auch wieder aus der Hand legen müssen. Und dann müssen wir Rechenschaft darüber ablegen, was wir mit all dem gemacht haben, was uns anvertraut wurde. Also da wird irgendwann der Punkt sein, wo nachgefragt wird, was hast du mit deinen Talenten gemacht? Wofür hast du sie eingesetzt? Jesus deutet hier in seinem Gleichnis seinen Zuhörern schon an, dass er diese Welt wieder verlassen wird. Und bis zu seiner Wiederkunft die Situation dergleicht, wie sie hier in unserem Gleichnis beschrieben ist. Und während dieser ganzen Zeit setzt er Mitarbeiter ein, setzt er uns ein und gibt uns Verantwortung an seinem Großunternehmen Reich Gottes. Dazu ist uns ganz viel anvertraut. Wir haben das schon gehört, das im Römerbrief, dass wir Gaben haben, dass wir Möglichkeiten haben. Und es ist eigentlich nicht nur so ein Klecks. Wir denken ja oft immer, das ist so ein bisschen, was du so anvertraut kriegst, so ein ganz kleines Häppchen. Das stimmt aber eigentlich nicht. Wenn wir diese Geschichte jetzt nochmal ein bisschen versuchen, drüber nachzudenken, was da eigentlich wirklich passiert ist, da handelt es sich um ganz gewaltige Summen, die da den Mitarbeitern anvertraut worden ist. Ihr Ranger, habt ihr eine Idee, was das wert war, was die da gekriegt haben? Bitte? Eine Milliarde. Wow, du haust aber gleich ordentlich rum Putz. Weißt du, wie viel eine Milliarde ist? Wie viel Päckchen Kaugummis kriegst du dafür? Also ganz so viel war es nicht, aber es ist schon eine interessante Summe. Den drei, die da stellvertretend genannt wurden, diesen drei Mitarbeitern des Reiches Gottes quasi anvertraut wurde. Der erste, der kriegte 2,5 Millionen Euro, wenn man das in heutiger Währung umrechnen würde. Und der nächste kriegte 1 Million und der dritte kriegte immer noch 500.000 Euro. Das ist doch mal ein Wort, ne? Also das ist doch schon mal ein Reichtum, den die da anvertraut bekommen haben. Aber was verbirgt sich wirklich hinter diesen Zentnern Silbern, die uns anvertraut wurden? Was verbirgt sich da wirklich hinter? Zwar gibt Jesus seinen Leuten, und das habt ihr auch gehört, auch unterschiedliche Verantwortung im Unternehmen des Reiches Gottes. Es sind völlig verschiedene Tätigkeitsfelder, in denen wir eingesetzt werden, die sich auch nicht untereinander vergleichen lassen. Und deshalb haben die auch unterschiedlich Geld bekommen oder unterschiedlich Material bekommen. Alles, was wir in Gottes Auftrag tun sollen, was uns anvertraut wurde, das ist ganz kostbar. Und es ist egal, ob der 500.000 Euro gekriegt hat oder der 2,5 Millionen gekriegt hat. Beides ist ganz wertvoll gewesen. Und beides war ganz wichtig, dass sie damit arbeiteten, was ihnen anvertraut war. Im Reich Gottes geht es eigentlich gar nicht so sehr um Geld. Da geht es eigentlich um viel Wichtigeres. Da geht es um Menschen. Da geht es immer um Menschen. Es geht darum, dass Menschen die Liebe Gottes, die Liebe Jesu erfahren. Und ihr habt erzählt, in euren Statuten oder in euren Regeln, da geht es auch drum. Ziel ist, dass die Ranger das verstehen lernen, dass wer Jesus Christus ist. Und darüber hinaus, dass sie aus diesem Anvertrauten, dass sie das auch weitergeben, dass das auch in ihr Umfeld hineinkommt. Also es geht immer darum, dass Menschen die Liebe Gottes, die Liebe Jesus erfahren. Dass sie mit Jesus in Verbindung kommen. Und dass ihr Leben heil wird. Und dass sich ihr Leben so entwickeln kann, wie Gott es für unser Leben auch vorgesehen hat. Letztlich geht es darum, womit Jesus uns beauftragt hat und gesandt hat. Das lesen wir in Matthäus 10. Da heißt es, wir sind beauftragt, das Evangelium zu verkündigen. Wir sind beauftragt, zu heilen, für Menschen zu beten, dass sie heil werden können. Und wir sind beauftragt, zu befreien. Dass Menschen, die in Gebundenheiten sind, dass sie frei werden durch die Hilfe Jesu Christi. Und dazu bekommen wir Talente. Bekommen wir Gaben, damit wir Gottes Auftrag auch wirklich umsetzen können. Dass das Evangelium verkündigt wird, dass Menschen heil werden und dass Menschen frei werden. Und trotz diesem gewaltigen Auftrag und auch trotz der gewaltigen Summe, die mir anvertraut wurde, bin ich unendlich dankbar, wenn ich die Geschichte mal richtig mir anschaue und richtig aufmerksam lese, dass die Verantwortung, die jeder Einzelne darin hat, unterschiedlich ist. Der eine hat die Verantwortung für 2,5 Millionen Euro, der andere für 500.000. Unser Herr verfolgt so kein kaltes und unbarmherziges Gleichheitsprinzip. Nach dem Motto, jeder bekommt 1 Million und am Schluss rechnen wir ab, wer das meiste draus gemacht hat, der hat gewonnen. Das ist in dieser Geschichte nicht wirklich vorgekommen. Das macht unser Herr auch so nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir genau so aber denken oft. Wir wissen schließlich sehr genau, was sich für einen guten Christen gehört. Und wir haben festgeschrieben, wie viel und was ein Christ alles zu tun und zu leisten hat. Und wir machen das immer an dem Maß, was mir gilt, fest. Ich vergleiche dann. Wir beurteilen einander. Macht der andere das genauso wie ich? Dann macht er es richtig. Und wenn er das nicht so wenig tut, er vielleicht weniger, dann tut er zu wenig. Oder er macht zu viel, gibt's auch. Und dann sollte er sich besser darum kümmern, seine Arbeit, seine Familie, seine Gemeinde irgendwie sich da mehr drum zu kümmern. Oder wir vergleichen uns untereinander. Ist auch ein ganz großer Fehler, der immer wieder passiert, dass wir anfangen, uns zu vergleichen. Warum hat er 2,5 Millionen? Warum hat er mehr? Diese Aufgabe würde ich eigentlich viel lieber übernehmen als so diese kleine Aufgabe. Ich hätte viel lieber mehr Einfluss, viel mehr Anerkennung. Es gibt so vielseitige Aufgaben. Und wenn ich dann an meine Aufgabe denke, die ist so klein und unbedeutend und keiner sieht's. Ganz anders macht es Jesus. Er gibt in dieser Geschichte jedem die Verantwortung, die seinem Vermögen, die seinen Fähigkeiten und vor allen Dingen, die seiner Kraft auch entspricht. Der, der viele Begabungen hat, der hat auch eine andere Verantwortung wie der, der weniger Begabungen hat. Der wenig Kraft hat, hat eine andere Verantwortung wie der, der viel Kraft hat. Der, dem es gut geht, hat eine andere Verantwortung wie der, der gerade Not oder Krankheit erlebt. Ein junger Mensch hat eine andere Verantwortung wie der ältere Mensch. Nur eins gibt es nie. Niemand hat keine Verantwortung. Niemand hat keine Verantwortung. Und das habe ich oft in Gemeinden auch schon notvoll erlebt. Dass letztlich manche Verantwortung übernehmen und unter dieser Verantwortung schier zusammenbrechen, weil immer mehr Verantwortung auf sie liegt und andere ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Nicht das nehmen, was ihnen anvertraut wurde. Und es den anderen aufbürden. In unserer Geschichte sehen wir, und das ist eigentlich der Kern dieser Geschichte, da kommen wir an den Punkt, dass Jesus das beurteilt, was wir eigentlich mit dem getan haben. Was wir aus dem, was uns anvertraut wurde, wo wir auch eine Verantwortung für haben, wie wir damit umgegangen sind. Jesus beurteilt dann, was wir getan haben. Nicht daran, wie viel wir getan haben oder wie bedeutend das Ganze war, sondern wie wir uns hingegeben haben. Wie liebevoll und wie treu wir etwas getan haben. Das zählt am Ende. Und die Bibel nennt das alles zusammen, das ist Haushalterschaft. Darin zu leben, das zu tun. In seiner Geschichte erwähnt Jesus drei verschiedene Mitarbeiter. Sie haben alle die Aufgabe bekommen, ihren Chef, also Jesus selbst, zu vertreten. Und ihr Auftrag ist es, da wo sie Verantwortung haben, und genau nur da, in diesem Bereich, Reich Gottes zu bauen, in dem oder mit dem, was ihnen anvertraut war. Jesus beschreibt, wie sie mit dem, was ihnen anvertraut wurde, umgehen. Zunächst die beiden ersten Mitarbeiter. In der Bibel steht hier, die gingen sofort los und arbeiteten mit ihren 2,5 Millionen oder mit ihrer 1 Million Euro. Sie gingen sofort an die Arbeit. Sie arbeiteten mit dem, was sie bekommen haben. Und was ist dann passiert? Genau. Das, was sie bekommen haben, haben sie verdoppelt im Grunde genommen. Sie bekamen noch einmal so viel hinzu, wie sie bekommen haben. Drei Merkmale sind eigentlich in diesem Geschehen zu sehen, die ich da drin entdecken kann in diesem Geschehen. Das ist einmal, was sie tun, das tun sie sofort. Das ist was Wichtiges. Wenn Jesus uns etwas anvertraut, dann sagt er, dann mach's gleich. Fang an. Des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank, habe ich mal gelernt. Was sie tun, hier unsere zwei Mitarbeiter, sie tun es sofort. Sie schieben ihren Auftrag nicht hinaus. Was der Herr will, das hat erstmal Priorität für sie. Das Zweite, was ich entdecke, sie arbeiten. Das ist tatsächlich im Reich Gottes etwas zu tun, hat mit Arbeit zu tun. Anderen zu dienen, ist Arbeit. Da muss ich mich irgendwo in Bewegung setzen. Sie arbeiten hart mit dem, was ihnen anvertraut wurde. Dienst für Jesus ist Arbeit. Wenn ich das nicht will, dann ist es auch kein Dienst für Jesus. Und das Dritte, was ich sehe, das, was sie investieren, diese Arbeit, die sie tun, da gewinnen sie dazu. Das ist ein spannender Gedanke. Sie gewinnen dazu. Ihr Glaube wächst, ihr Wissen wächst. Wenn ihr eure Gaben einsetzt, wenn ihr anderen Menschen dient, das macht was mit euch. Ihr lernt dadurch. Ihr wächst im Glauben. Wächst? Egal. Ihr werdet im Glauben wachsen, so. eure Erfahrungen, die wachsen. Man bleibt nicht auf dem Stand von heute oder von vor 10 Jahren. Sie trauen sich und ihrem Herrn letztlich mehr zu. Sie gewinnen dazu. Und das Reich Gottes Prinzip, das ist ein Prinzip auf Wachstum. Reich Gottes ist immer etwas, was wachsen will, was mehr werden will, was größer werden will. Wir entschuldigen es immer wieder, wenn wir nicht wachsen. Anstatt einmal zu prüfen, warum eigentlich wir nicht wachsen, woran das eigentlich liegt, warum ich nicht weiterkomme. Ich kenne das so gut an dem Beispiel der Evangelisation. Die Älteren von euch kennen das. Es gibt Gemeindeevangelisationen. Das war mal eine Zeit eine ganz tolle Sache. Da sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Und dann gibt es aber auch Situationen, dass man das wiederholt und plötzlich merkt, da kommen keine. Und es kommen keine dazu. Es wächst eigentlich nichts. Wir haben dann immer so, wenn wir dann unterm Strich das Ganze dann beurteilen und sehen, wie war das denn, dann haben wir immer so den Spruch drauf, es kam keiner. Aber wir waren doch so gesegnet. Stimmt das? Machen wir uns da nicht manchmal was vor? Dieser Begriff Gewinnen beschreibt Mission. Gewinnen heißt Menschen für Jesus gewinnen. Und da wächst was. Das ist das, was Jesus will. Das ist sein höchstes Ziel. Darum geht es. Darin besteht das Bemühen der Mitarbeiter des Herrn, dass sie versuchen, Menschen zu Jesus zu bringen, weil sie wissen, dass ein Mensch ohne Jesus verloren ist. Und wenn das nicht geschieht, dann sollten wir langsam darüber nachdenken und fragen, warum das nicht geschieht. Ein Mitarbeiter des Reiches Gottes, so wie die beiden, die hier von Jesus gelobt wurden, die zeichnen sich aus, dass sie den Auftrag sofort tun, dass sie wirklich daran arbeiten, dass sie hart arbeiten und dass sie dazu gewinnen. Dann beschreibt Jesus den dritten Mitarbeiter. Was war das für einer? Ihr habt aufgepasst. Was war der dritte für einer? Was hat er gemacht? Wisst ihr das noch? Was hat der Dritte gemacht? Hat er auch gearbeitet? Bitte? Der hat nichts gemacht. Was hat er denn gemacht? Der hat's verbuddelt. Der hat das, was ihm anvertraut war, verbuddelt. Der unterscheidet sich vollkommen von den anderen zwei. Er gräbt ein Loch und buddelt das Kapital seines Herrn ein. Und er erklärt sein Verhalten folgendermaßen. Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchte mich. Was war sein Problem? Ich glaube, er nimmt seine Verantwortung nicht wahr. Das war sein Problem. Er vergräbt sein Kapital und gibt es letztlich wieder Jesus zurück. Sagt, hier, ich habe es verbuddelt, aber jetzt gebe ich es dir wieder. Siehe, hier hast du das Deine. Dieser Mann identifiziert sich gar nicht mit der Aufgabe, die sein Herr ihm gegeben hat. Der identifiziert sich gar nicht mit dem Auftrag. Mach was mit dem, was ich dir gegeben habe. Sondern er hat eigentlich nur Angst. Vielleicht weigerte er sich, seinen Platz einzunehmen und übernahm einfach irgendeine andere Aufgabe, die ihm irgendwie besser in den Kram passte. Vielleicht war er angepisst davon, Entschuldigung, darf man nicht sagen, vielleicht war er irgendwo darüber enttäuscht, dass er nur 500.000 gekriegt hat. Vielleicht hat er gedacht, ich möchte gern tun, was ich will. Ich möchte meinen eigenen Traum leben. Vielleicht übernahm der Dritte sogar hier und da eine Aufgabe. Aber dabei spielte sein eigentliches Kapital, die Beziehung zu Jesus, gar keine Rolle. Vielleicht erzählte er niemandem davon, dass er den eigentlich kannte, der gekommen ist, Sünder selig zu machen. Oder vielleicht sah er die anderen in der Gemeinde und sagte sich, och, die können das doch alle besser wie ich. Hier werde ich doch gar nicht gebraucht. Aber das wirklich Tragische bei diesem Mann ist, er hat ein völlig falsches Christusbild. Er sagt von seinem Herrn, ich weiß, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Was für ein Zerrbild von Jesus. Das stimmt doch gar nicht. Ist Jesus so? Ist das so ein harter Mann? Wer hat schon mal Jesus kennengelernt? Dürfte ruhig die Hand mal heben. Sind da doch einige. Ist Jesus so, wie er den beschreibt? Ich weiß, dass du ein harter Mann bist. Ist Jesus so? Nein. Dürft ihr auch laut sagen. Jesus ist so nicht. Das ist ein Beispiel, was hier in Gottes Wort genannt wird und nicht eine Beschreibung von Jesus. Wie ist Jesus denn? Jesus ist voller Barmherzigkeit. Er ist voller Liebe. So wird er uns vorgestellt. Er erntet nicht, wo er nicht gesät hat. Das ist Quatsch. Sondern er sät aus und lässt es wachsen. Das tut Jesus. Und lässt es gedeihen. Er schafft die Voraussetzungen von dem, was wir tun sollen. Wir sehen hier, wie gefährlich es ist, ein falsches Jesusbild zu haben und das sich festsetzen zu lassen. Das vielleicht durch Enttäuschungen oder durch negative Lebenserfahrungen entstanden ist. Das aber nicht durch Gottes Wort lebendig gehalten wird und nicht dem biblischen Bild Jesu entspricht. Das wirkliche Tragische an dieser Geschichte ist, dass dieser Mann nicht verstanden hatte, wer Jesus ist. Und dann kommt denn die Situation, dass Jesus kommt und ihn um Rechenschaft bittet. Nach langer Zeit kommt der Chef wieder zurück und fordert Rechenschaft von seinen Mitarbeitern. Den beiden ersten Mitarbeitern spürt man die Freude darüber ab, dass der Chef wieder da ist. Hey, toll, dass du wieder da bist. Guck mal, hier ist deins und das habe ich sogar noch dazu geschafft. Das war richtig klasse, da unterwegs zu sein. Und ich habe das eingesetzt, was du mir gegeben hast. Und da ist richtig was passiert. Guck hier, das sind die Früchte. Ist doch toll. So stelle ich mir das vor. Oder wenn ihr als Ranger irgendein Projekt gemacht habt, vielleicht andere Leute zu unterstützen. Und das hat geklappt. Da kommt ihr doch wieder und sagt, boah, das war heute klasse. Da haben wir das und das gemacht und das ist wirklich, hat funktioniert. Ihr habt das eingesetzt, was ihr habt, und es hat funktioniert und es hat einen Ertrag gebracht. Ich glaube, das ist das Beste, was einem passieren kann. Das macht einen richtig froh. Du hast mir etwas anvertraut und siehe, ich konnte etwas daraus machen. Der Einsatz hat sich ausgezahlt. Da wird auf einmal sichtbar, was die Kinder Gottes durch die Kraft des Heiligen Geistes wirklich tun können. Wir müssen es ausprobieren, das, was der Herr uns anvertraut hat, das einzusetzen. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes wird das Gewinn bringen, wird das vorangehen. Das ist toll, das so zu erleben. Und die beiden erhalten ein großes Lob von unserem Herrn. Und die Würdigung ihrer Treue, die Würdigung ihrer Hingabe, das wollen wir auch erleben. Recht so, du treuer und tüchtiger Knecht, heißt es da. Und dann erhalten die Mitarbeiter, die für treu befunden wurden, die gleiche Belohnung. Diesmal kriegen sie das Gleiche, nämlich eine Verdopplung dessen, was sie anvertraut bekommen haben. Beide. Der die Million hatte, konnte verdoppeln und der andere auch. Jeder erhält das Doppelte von dem, was er empfangen hatte. Es kommt auch nicht auf die zahlenmäßige Größe des Erfolges an, sondern um die liebevolle Hingabe an den Herrn und die treue Erfüllung der Aufgabe und der Verantwortung, die übergeben wurde. Und das wurde verdoppelt. An dieser Stelle wird noch etwas deutlich. Es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen diesem Leben hier auf Erden und dem zukünftigen Leben bei Gott. Was ich hier investiere in mein Glaubensleben, das hat auch Bedeutung in der himmlischen Welt. Das ist nicht umsonst. Manche leidvollen und unverständlichen Führungen des Herrn, die stehen plötzlich in einem ganz anderen Licht. Es sind Prüfungen für zukünftige Aufgaben. Und noch einmal, zum letzten Mal, müssen wir uns noch mal dem dritten Typ dazu wenden, dem dritten Knecht. Du hast das so klasse vorgelesen, das hat mir richtig gut gefallen. Er hat ursprünglich genau dasselbe Vermögen wie die anderen Knechte erhalten. Nicht hinsichtlich der Größe, aber in Bezug auf die Qualität. Er hätte mit diesem ihm Anvertrauten im Prinzip, wenn er seine Verantwortung übernommen hätte, wenn er es eingesetzt hätte, auch dieser kleinere Betrag, er hätte sich verdoppelt. In der Kraft des Heiligen Geistes, in der Kraft des Herrn. Es war jemand, der Christus im Glauben angenommen hat, vielleicht. Aber da blieb er stehen. Er ging nicht mehr weiter. Vielleicht blieb er bei seiner Bekehrung stehen. Er hat nie wirklich im Glauben gelebt. Er hat nie verwirklicht, was der Herr für ihn vorgesehen hat. Liebe Geschwister, ein ernstes Wort, was hier ist. Wir wissen manchmal sehr, sehr viel von Gott. Wir ringen darum, noch viel mehr zu wissen, noch viel mehr Erkenntnis zu haben, was richtig und was falsch ist und so weiter. Aber in dem Maß, wie unsere Erkenntnis wächst, ist es, glaube ich, auch wichtig, dass in dem Maß auch unser Handeln wächst, unser Einsatz wächst, das, was wir empfangen haben, auch einzusetzen. Unser dritter Mitarbeiter hat nie verwirklicht, was der Herr für ihn vorgesehen hat. Es ist an dieser Stelle sehr interessant, dass es heißt in Vers 18 wörtlich, und er ging weg. Er hat sich innerlich verabschiedet. Er hat gewusst, was wichtig war und richtig war. Er hat gewusst, dass er vielleicht gerettet ist. Und dann hat er sich innerlich verabschiedet. Er hat sein eigenes Leben gelebt. Er lebt nicht in der Hingabe an Christus und er setzte den Willen seines Herrn auch nicht um. Er tat nichts, rein gar nichts für ihn. Das hatte ernsthafte Konsequenzen. Wie waren die Konsequenzen? Weißt du es noch, was du vorgelesen hast? Was waren die Konsequenzen für diesen Dritten? Sag's noch mal laut. Er wurde in die Finsternis verabschiedet. Das ist eine schöne Umschreibung, ne? Der wurde rausgeschmissen. Für den ging das schlecht aus. Das war ernst. Für ihm wurde das Leben in der Finsternis gesagt. Ich frage uns. Das ist eine Frage, die ihr stellt, euch beantworten müssen, die wir uns alle beantworten. Was ist uns anvertraut? Was ist dir anvertraut? Vielleicht ist es nur so viel. Vielleicht ist es so viel. Vielleicht so viel. Ich weiß es nicht. Der Herr entscheidet, was er uns anvertraut. Er vertraut uns das an, was unserer Person und unserer Kraft entspricht. Aber wie gehen wir um mit dem, was uns anvertraut wurde? Im ersten Korintherbrief heißt es, nun fordert man nicht mehr von Haushaltern, als dass sie für treu erfunden werden. Dass sie das, was sie empfangen haben, einsetzen. Und ich möchte uns Mut machen, möchte euch Mut machen. Das, was ihr bekommen habt von Gott, die Gaben, die Talente, die ihr habt, setzt das ein. Ihr habt so viele Gelegenheiten auf den Camps, auf den Veranstaltungen, die ihr habt, das einzusetzen, wirklich für andere. Für die, die mit euch dabei sind, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht. Oder auch für eure Gemeinde. Euch, in euren Familien, in eurem Umfeld, in der Gemeinde, den Menschen, denen ihr begegnet. Setzt das ein, was ihr empfangen habt. Und wir werden Menschen für Jesus gewinnen. Darum geht es. Ich möchte mich eigentlich ab der nächsten Woche nicht mehr davor retten können, Leuten die Gespräche wünschen. Und zwar die Fragen, was kann ich eigentlich machen? Ich habe das und das, was kann ich mir vorstellen? Wo ist eigentlich die Möglichkeit, das umzusetzen in der Gemeinde oder im Reich Gottes? Dafür habe ich Zeit. Kommt gerne. Nun fordert man nichts mehr von Haushaltern, als dass sie für treu erfunden werden. Lasst euch für treu erfinden. Amen.